Chlorgesänge.
Martina, wo schwimmen wir heute? Wir schwimmen heute im Insulaner. Am Insulaner kann man natürlich auch sagen, weil das ist ein Schwimmbad im Südwesten von Berlins, am Insulaner am Trümmerberg, so heißt er, ist entstanden natürlich nach dem Krieg, und hier direkt daneben ist das Schwimmbad. Und was ganz toll ist, ist, wir sitzen wirklich fast direkt am Beckenrand, weil hier gibt es so lauter Stufen, so eine Art terrassenförmig angelegt ist das rund um das Schwimmbad, und auf diesen Terrassen sitzen wir und beobachten die Menschen beim Schwimmen und haben gerade auch schon eine Gefährderansprache mitgekriegt, Ute.
Ja, es wurde Ball gespielt, und zwar hier in dem abgesperrten Bereich fürs Schwimmen. Das ist nicht vorgesehen, und die beiden jungen Herren, die das getan haben, werden nach der Ansprache das in diesem Jahr sicherlich nicht nochmal tun, und sollten sie es doch tun, so der Schwimmmeister, kennt er sie. Also ich glaube, es wird nicht passieren. Das war beeindruckend. Das finde ich mal auch gut, sowas mal zu sehen. Ansonsten, das Bad ist toll, auch eins unserer Lieblingsbäder. Wir haben es immer wieder erwähnt, weil wir immer ganz gerne herkommen. Und ich mag auch ganz besonders die Rutsche. Eine super orangefarbene Rutsche, die hier im Nichtschwimmerbecken hinten ist. Die ist super. Da kriegt man schön Geschwindigkeit, und mache ich immer gerne nach dem Schwimmen, vor dem Schwimmen, manchmal auch statt des Schwimmens. Muss ich zugeben, habe ich auch schon mal gemacht. Keine Lust mehr gehabt zum Schwimmen, und dann habe ich einfach nur noch munter gerutscht. Das macht gute Laune.
Ja, mich lacht ja, glaubt man nicht, aber immer dieser Sprungturm an, weil er irgendwie so ein bisschen herausfordernd ist und sagt, komm, du schaffst das, komm hier hoch, du schaffst das. Ich habe auch vorgeschlagen, weil man einfach hier auch gut eigentlich eine Übersicht haben können sollte, wenn man so über dieses Schwimmbad spricht, ob wir nicht oben auf dem 5-Meter-Brett sozusagen diese Aufnahme machen, aber das wurde abgelehnt. Dabei bin ich hier eigentlich diejenige, die nicht schwindelfrei ist, aber gut, es ist windig da oben, das wäre wahrscheinlich schlecht gewesen für die Aufzeichnung, aber irgendwie hätte es auch was gehabt, wenn wir da oben gewesen wären.
Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrey.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das mit Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern ein ganz, ganz großes Abenteuer ist. Darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Ja, und heute feiern wir eine Premiere. Also nicht nur, dass das jetzt die zweite Folge unserer Bädertour ist hier im Insulaner, sondern wir haben auch erstmalig einen Gast, Matthias Olef, der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe. Und ich muss vielleicht auch gleich, so ein bisschen was ankündigen. Also Ute und er kennen sich aus dem Studium, ich wiederum kenne ihn nicht, deswegen sieze ich und Ute duzt, richtig?
So soll es sein. Also ich werde genau. Nicht anfangen zu siezen.
Also schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, total gerne. Ich meine, wenn wir die ganze Zeit über Berliner Bäderbetriebe und Berliner Bäder reden.
Habe ich auch schon ein bisschen gewundert.
Na ja, dann war es jetzt mal an der
Zeit. Genau.
Ja. Also vielleicht bleiben wir erstmal bei diesem Bad hier, ja, weil das ist ja wirklich ein tolles Bad und hat eine tolle Geschichte. Und natürlich könnten wir jetzt unser zusammengelesenes Zeugs dazu vortragen, aber wahrscheinlich wäre es viel authentischer, wenn Sie sagen, was eigentlich das Besondere an der Geschichte dieses Bades ist.
Also das, was wir hier sehen an Infrastruktur, Becken, Sprungturm, Terrassenanlage insgesamt, das ist alles aus den 50er Jahren. 1958 ist das Bad eröffnet worden, aber der Standort ist ein ganz, ganz traditioneller. Das Sommerbad am Insulaner ist das Nachfolgebad des legendären Sommerbads am Schöneberger Südgelände. Manchmal wird es auch in den Quellen genannt das Bad Südende. Aber es ist das Bad des Schöneberger Südgeländes gewesen. Und das war das älteste Sommerbad, das Berlin hatte. Sommerbad sind immer die Bäder, so wie hier, mit den künstlichen Becken. Das war eben halt eines der ersten Sommerbäder, das Berlin hatte. Wurde damals von einem Verein initiiert und betrieben, und der Magistrat der Stadt Berlin hat sich daran beteiligt an den Kosten, aber es war eigentlich ein nicht kommunal betriebenes Freibad oder Sommerbad, wenn man das so sagen will. Und deswegen ist es hier ein sehr, sehr traditionsreicher Standort.
Und das war jetzt aber in den 20er Jahren oder das war in den 50er Jahren, das nicht kommunale Betreiben?
Das war in den 20er Jahren. 1924 wurde das eröffnet. Ein paar Jahre später war dann das zweite Sommerbad in Berlin, das Sommerbad im Poststadion, eröffnet worden. Das ist dann auch sehr lange noch betrieben worden, bis um die Jahrtausendwende. Aber dieses hier, das Bad im Südgelände, wurde dann im Krieg nicht mehr betrieben, beziehungsweise wurde teils zerstört oder ist auch überbaut, weil das ist ja hier ein Trümmergelände. Der Insulaner ist ja ein Trümmerschuttgelände. Und so ganz genau ist es mir bis jetzt auch noch nicht so richtig gelungen, herauszufinden, wo war denn das Gelände nun wirklich ganz genau oder das Becken des Sommerbads am Südgelände. Ich habe allerdings in einem historischen Aufsatz von 1958 einen ganz interessanten Hinweis gefunden, dass damals 1958, als der Nachfolgebau eröffnet wurde, dass noch ein Umkleide- und Garderobengebäude des alten Bades noch damals in Betrieb war. Das gibt es heute aber nicht mehr.
Okay. Das ist ein alter Streit zwischen uns, dass wir gesagt haben, wo war das Bad? War das genau an der Stelle, an der es jetzt ist? Und ich kann demnach schließen, wir haben beide irgendwie recht. Es gibt ein Gebäude, was
nicht.
Wir wissen es, deswegen haben wir beide recht.
Genau. Aber wir finden es raus.
Wir finden es raus, genau. Wenn das in den 20er Jahren eröffnet wurde, war das dann ein Bad, bei dem man sagt, das diente Erholung? Oder war das auch noch so 20er Jahre? Nicht jeder hatte ein Bad zu Hause, auch irgendwie zur Reinigung. Das waren eher so diese Stadtbäder, ne?
Ja, das Interessante ist ja, dass die Freibäder, so wie wir sie jetzt hier sehen, ne, oder die Sommerbäder, die sind ziemlich genau vor 100 Jahren überhaupt alle erst entstanden. Und da gab es ganz entscheidende Voraussetzungen, wodurch sie entstanden sind. Das eine war, dass das Baden der Geschlechter, das gemeinschaftliche Baden der Geschlechter, das war dann erlaubt. Nicht unbedingt gesellschaftlich schon gern gesehen, aber es war erlaubt. Die Geschlechter waren gleichberechtigt, Frauen erhielten mit der Revolution das Wahlrecht und das änderte natürlich auch ganz fundamental die Situation für die Freibäder oder für die Bäder insgesamt. So, und in den 20er Jahren war das große Thema Sport. Man wollte dafür sorgen, dass die Menschen das Schwimmen lernen. Die meisten Berlinerinnen und Berliner konnten damals nicht schwimmen. Nur 2% waren überhaupt in der Lage, mehr als 50 Meter zu schwimmen.
Aber warum wollte man das dann plötzlich? Weil ich meine, es ging ja jahrhundertelang auch ohne.
Na, Schwimmen, also dass die Leute nicht mehr ertrinken, ist ja eine überlebenswichtige Fähigkeit. Und dass die Leute zu Sport erzogen werden sollten oder herangeführt werden sollten, war ein großes Thema in der Weimarer Republik. Man nannte das auch Bauten für Volkserziehung und Volksgenesung. Also man hatte durchaus einen erzieherischen Anspruch, wenn man da Schwimmbäder baute. Und so war es eben halt auch bei diesem Verein. Der hatte im Wesentlichen zum Ziel, einen wesentlichen Beitrag für die Gesunderhaltung oder für die Prophylaxe zu leisten, indem er zum Beispiel eben ein Freigelände anbietet für Licht- und Luftbäder. Und das wurde dann erweitert um ein Schwimmbad. Und das Besondere des Schwimmbads oder des Sommerbads im Südgelände war, dass um das 50-Meter-Becken gab es direkt angegliedert ein Nichtschwimmerbecken und um beide Becken drumherum führte eine Laufbahn. Also man konnte joggen
und dann ins Wasser. Gleich ins Wasser.
Genau. Ach,
das ist toll.
Sensationell.
Das, genau.
Und
warum
gibt
es das heute nicht mehr?
Und
kann man
um
doch
diese Laufbahn drumherum waren dann Wiesenhänge, auf denen man sich dann auch sonnenbaden und ausruhen konnte.
Ach toll, das ist ja eine tolle Geschichte. Ich muss dazu nochmal sagen, Sie können das auch nicht nur sagen, weil Sie Sprecher der Bäderbetriebe sind, sondern weil Sie selbst auch Ihren Doktor gemacht haben in der Geschichte des Bades sozusagen. Deswegen wissen Sie auch einfach, wovon Sie reden. Kann man so sagen, so salopp Geschichte des deutschen Schwimmbades? Oder wie sagt
ja,
man?
Ja, das kann man sehr, sehr salopp sagen. Kann man das mal sagen. Nein, es ist eine Doktorarbeit geworden an der TU Berlin zu 200 Jahren Architekturgeschichte des öffentlichen Bades. Also letztendlich Architektur, Infrastrukturgeschichte, aber auch eben politische Geschichte. Und die zentrale Frage, die ich mir gestellt habe, ist eigentlich eine ganz einfache. Wie ist genau das entstanden, was wir da heutzutage sehen? Oder was wir sehen konnten und welche Rahmenbedingungen waren dafür notwendig? Politisch, gesellschaftlich, finanziell, was auch immer. Was haben sich die Städte oder was haben sich die Bauherrinnen und Bauherren dabei gedacht, wenn sie das so bauen wollten? Das war die zentrale Frage der Arbeit.
Sie haben vorhin gesagt, in den 50er Jahren ist dann hier wieder eröffnet worden. Man sieht ja auch noch so ein paar Sachen. Abort steht zum Beispiel bei den Toiletten. Man sieht ja auch so kleine Figuren noch, die aus dieser Zeit stammen. Und manchmal, wenn ich hier in den Umkleiden bin, dann denke ich, ist das eigentlich seit den 50er Jahren schon mal wieder renoviert worden? Und diese Frage würde mich wirklich brennend interessieren. Ist da schon mal was gemacht worden? Also die Becken, klar, das sieht man. Die sind jetzt mit Edelstahl ausgekleidet. Da muss was gewesen sein. Aber so drumherum?
Man sieht es auch an der Sprunganlage. Die ist auch nicht mehr original.
Okay.
Die Sprunganlage hat einen sehr, sehr schönen glatten Sichtbeton, wie man das in der Fachsprache sagt. Da kann man drüber polieren.
70er,
das ist dann schon, genau, 70er. Das ist 70er, 80er Jahre. So glatt konnte man den Sichtbeton in den 50er Jahren noch gar nicht mehr herstellen. Also
okay.
Das ist neu. Was ansonsten an der baulichen Infrastruktur, die Gebäude, die Umkleidesituation, die Sanitärsituation. Ich war ja gerade auf der Herrentoilette. Da gibt es noch die obligatorische Rinne. Man auch nicht mehr all die Tage. Aber sie ist schön gefliest und deswegen ist das eine schöne Reminiszenz an unsere aller Jugend. Und ästhetisch ist das vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber hygienisch einwandfrei.
Absolut. Aber die Frage ist ja, sind die Umkleidekabinen und all das, was drumherum ist, jetzt vor allen Dingen hier im Hauptgebäude, ist das denn zwischen 58 und 2023 schon mal saniert worden?
Ja, ein bisschen was wird immer gemacht.
Okay.
Aber eine Grundsanierung dieser Baulichkeiten hat es noch nie gegeben. Also es ist tatsächlich noch original. Aber es muss natürlich immer was gemacht werden. Das heißt, Sie können nicht davon ausgehen, dass alle Umkleidekabinen noch das Holz von 1958 haben.
Klar,
das ist garantiert das nicht mehr so. Aber die Grundstruktur ist immer noch die gleiche.
Ich finde es auch interessant hier, dieser Imbiss, der ist ja so ein bisschen wie so eine amerikanische
Mall.
Ja,
aus,
so genau.
Ja.
Hatte das einen Grund? Ist das neu? Wissen Sie was darüber?
Also die Bauten aus den 50er Jahren in Berlin, auch mit die wir jetzt hier sehen, haben ja tatsächlich, insbesondere wenn es West-Berlin ist, eine große Anleihe und das ist die Moderne, die dann durch den Nationalsozialismus aus Deutschland vertrieben wurde und nach Amerika ging. Und dann hat man sich aus Deutschland in Amerika wieder Anleihen genommen.
Okay.
Und natürlich war das hier die amerikanische Besatzungszone.
Okay.
Da war natürlich Amerika das große Vorbild. Das heißt, die Anleihen, die wir, also ich hatte jetzt vor allem vorhin die Assoziation, dass diese Backsteinästhetik erinnerte mich so ein bisschen an Hitchcocks Der unsichtbare Dritte, North by Northwest, wo dann dieses wunderbare Präriehaus ist, wo sie dann am Schluss da über die Präsidentenköpfe klettern und so weiter. Das ist diese Architektur und diese Architektursprache finden wir auch hier.
So fügt sich alles. Das finde ich total interessant. Also so hat man irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Bad, oder Ute?
Unbedingt. Man hat es ja gespürt. Deswegen ist man ja auch mal schon gerne hier gewesen. Und im Gegensatz zu dir fand ich ja diese, finde ich die Umkleiden, ich finde es super. Klar, mir ist völlig klar, da wird wahrscheinlich irgendwann auch dringend mal was gemacht werden. Aber ich mag es ganz gerne ein bisschen dunkel und
okay. Naja, aber es ist schon wirklich sehr dunkel.
Ja,
das ist so das eine. Und dann hat man ja auch diese Gitter oben. Also man kann nicht einfach hochgucken, da sind diese Gitter draufgelegt.
Genau, niemand kann rein.
Und auch die Duschanlagen, ja, man sieht eben schon an, dass sie ein gewisses Alter haben.
Und man kann daran ganz gut ablesen, was für ein Verständnis man damals hatte von Versorgungsarchitektur. Also öffentliche Schwimmbäder in Deutschland gelten ja nicht als Spaß-Freizeiteinrichtung, sondern die haben ja einen Versorgungsauftrag. Sie sind ja Teil der Daseinsvorsorge und entsprechend hat man auch die Architektur gestaltet. Also es ist ein Versorgungsbauwerk, soll hygienisch einwandfrei sein, aber das Nötigste wird gemacht und alles darüber hinaus ist eigentlich nicht nötig, weil es ist ja nur in Anführungsstrichen Versorgung.
Also so viel wie möglich, aber nicht mehr als nötig.
Genau. Ne? Und deswegen auch die Umkleidesituation, auch die sanitären Situationen, gerade in Bädern, die noch älter sind, Sommerbad Wilmersdorf zum Beispiel, da haben wir wirklich noch die Originalbauten von 1956. Das ist aus heutiger Sicht tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig. Und in anderen Städten würde man das wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr antreffen. Liegt aber auch daran, dass das Land Berlin in der Vergangenheit ja doch sehr unter Finanznot litt und deswegen der Sanierungsstau auch in den Bädern durch solche Detailbeobachtungen sehr virulent zutage tritt.
Aber wir lieben das Loch rum, das finden wir super.
Absolut, da werden wir auch noch mal irgendwann sein. Ich habe es jetzt gerade nicht präsent, wann, aber wir werden auf jeden Fall hingehen. Genau, aber jetzt sind wir ja hier im Insulaner.
Wenn es alles eine Versorgung ist, wir sitzen ja gerade auf diesen wirklich schönen Terrassen, die für mich so aussehen, als wenn man am besten hier dazu eingeladen wird, sich zu sonnen. So, also das, was man jetzt in Pankow vielleicht noch nachträglich mal neu gemacht hat, damit es wieder schön ist. Aber dann ist ja doch so ein bisschen Müßiggang auch schon vorgesehen und ist es nachträglich gemacht worden.
Die gab es tatsächlich schon so und das Besondere an diesen Stufenterrassen, die man hier sieht, ist, sie hatten eine doppelte Funktion. Einerseits sollten sie eine Zuschauerterrasse sein, wenn in dem großen Schwimmerbecken, in dem 50-Meter-Becken Sportwettkämpfe stattfinden.
Okay.
Andererseits sollten sie aber nicht nur so blöde Stufenterrassen sein, so für so eine Stehtribüne, sondern eben so angelegt sein, dass man sich da eben auch hinlegen kann, wenn man einfach ein Sonnenbad nehmen will. Das war eine Entwicklung, die gab es schon in den 1920er, 30er Jahren. Da haben sich die Architekten und Baufachleute von Sommerbädern sehr darüber gestritten, wie baut man so ein Bad am besten aus. Und nachdem anfangs in den 20er Jahren sich die Sportverbände sehr durchgesetzt hatten, hatte man wunderbare Sportbäder mit Terrassen, mit Stufenterrassen oder Sitzterrassen. Die waren aber nicht besonders mit einer großen Aufenthaltsqualität gesegnet, sodass man sich dann gesagt hat, wir finden einen Kompromiss und hier sehen wir genau diesen Kompromiss. Ne? Also es wäre möglich, einen Sportwettkampf zu machen und den dann auch von diesen Terrassen zu verfolgen. Aber Sportwettkämpfe finden in Freibädern in Deutschland so gut wie nicht mehr statt.
Nee, ne, wenn dann überhaupt das Training dafür vielleicht mal. Aber hier wird doch dieses Bad eigentlich, wird das überhaupt für Vereine auch genutzt?
Ja, wird auch genutzt. Also es hat ja auch ein weitgehend sportgerechtes oder wettkampfgerechtes Becken. Man könnte das machen. Weil aber durch die Witterungsverhältnisse in Deutschland die Wettkampfverhältnisse nicht mehr gleichwertig sind in Freibädern, finden internationale Schwimmwettkämpfe in Deutschland schon seit x Jahren nicht mehr statt. Das letzte war, glaube ich, tatsächlich die Schwimm-WM 76 oder 78 in Berlin.
Also ab einer gewissen Qualität, nicht? Also ich erinnere mich, dass ja in meiner Vergangenheit als Schwimmerin mit vielen Wettkämpfen auf Bezirksebene, da war man natürlich jedes Wochenende ein Schwimmbad bereist. Da hat man halt Pech gehabt, wenn es gerade geregnet hat oder wenn es windig war von hinten, dann war halt nichts.
Da wollte aber wahrscheinlich auch keiner einen Weltrekord schwimmen oder so.
Eher weniger, genau. Aber zu den Terrassen, ich muss ja sagen, ich finde das was Besonderes auch. Also wenn ich hier schwimmen gehe, ich gehöre dann zu den Leuten, die ziehen sich auch, also ich bereite mich dann vor und so weiter und lasse meine Sachen hier auf den Terrassen und finde das ganz wunderbar, dass das einfach, man kann das da hinlegen, machen ja viele Leute so. Und dann gehe ich ins Wasser und alles ist dicht beieinander und schön.
Du hast es im Blick.
Ist ja auch so. Ja. Und wir sehen jetzt hier, dieses 50-Meter-Becken ist ja an allen drei Seiten von Terrassen umgeben. Also mit etwas Mühe kann man sich und durchaus noch vorstellen, dass das durchaus sowas hat wie das Olympiastadion, wo rechts und links die Tribünengebäude sind. Also da kann man sich das Stadion, die Stadionidee zumindest eines Schwimmstadions durchaus noch vorstellen.
Was uns ja im letzten Jahr erstaunt hat, ich glaube uns beide, war diese Meldung plötzlich bei diesem herrlichen, schönen Steglitzer Bad, wo so viele Familien sind, Massenschlägerei. Ja? Hier? Ist ja irgendwie komisch. Ja? Wasserpistolen wurden aufeinander gerichtet, halt Wachpersonal war involviert. Wir haben ja gerade diese Gefährderansprache mitgekriegt, da ist ja sofort irgendwie was passiert. War das einfach Zufall?
Ich denke schon, ja. Es ist ja immer so, dass man genau hinguckt, wodurch ist das entstanden. Also die Situation an dem Tag, ich war jetzt nicht hier an Ort und Stelle, aber ich hatte Dienst an dem Tag. Auslöser war ja offenbar, dass irgendjemand von dieser Gruppe von einer Wasserpistole getroffen wurde. Und daraus entzündete sich so ein Streit. Und wenn sie dann in der Hektik und in einem heißen Tag nicht gleich die richtigen Worte finden oder nicht gleich die richtigen Mittel finden, dann entsteht daraus ein großer Pulk. Und weil das dann ja auch gleich gefilmt wird, ist das dann gleich bei YouTube und so weiter. Alles soweit nicht in Ordnung, aber auch nachvollziehbar, dass sowas entsteht. Aber das Bad hier, wie insgesamt eigentlich die Bäder in Berlin, sind jetzt nicht gefährliche Orte geworden dadurch.
Also ich muss sagen, das würde mich auch wirklich mal interessieren, weil das ist sowas, was ich auch immer denke, ja, wir haben immer mal wieder Vorfälle am Columbia-Bad, aber es sind 20 Sommerbäder so ungefähr, ne? Und ich höre nichts aus Mariendorf oder aus ab und zu mal Park. Aber ist es doch nicht so, dass jetzt dauernd in den, so habe ich manchmal das Gefühl, wird so diskutiert, auch in den Medien, als wenn hier dauernd in den Schwimmbädern ständig irgendwelche Randale ist, das ist doch nicht, kann man doch so nicht sagen.
Nein, das ist auch nicht so. Es ist natürlich, eins muss man sagen, jedes dieser Ereignisse ist eines zu viel und es ist nicht schön. Es ist vor allen Dingen nicht schön für unsere Kundinnen und Kunden und es ist vor allen Dingen auch nicht schön für unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich so einer Situation ausgesetzt sehen. Das ist ganz klar. Es ist allerdings auch so, die Berliner Sommerbäder zählen zu den beliebtesten in ganz Deutschland. Sie haben die höchsten Besuchszahlen in ganz Deutschland. Sommerbäder wie das in Kreuzberg mit über 300.000 Badegästen pro Saison, da müssen Sie in Deutschland schon lange suchen, bis Sie so ein Bad finden. Das sind also zwei Galaxien, die driften eher etwas mehr auseinander in der Darstellung. Und wir bedauern das sehr, dass in der Darstellung oder in der Berichterstattung über die Berliner Sommerbäder doch sehr dieser konfrontative Ansatz bzw. die Geschichte über diese Auseinandersetzung in den Bädern sehr im Vordergrund steht, was ja auch den Ruf und das Image der Bäder sehr prägt mittlerweile. Und das finden
zumindest
wir eigentlich so
von ein, zwei, drei Bädern halt, ja, weil wie gesagt, von der Rixdorfer Straße habe ich im Zusammenhang mit Schlägerei noch nie irgendwas gehört und auch nicht von Spandau Süd oder
Starkenwest.
Oder Starkenwest, ganz genau.
Genau, und da hatten wir uns ja auch letzte Woche gefragt, also genau über das Thema haben wir gesprochen, dass wenn man sich überlegt, eigentlich gibt es keinen vergleichbaren Ort, wobei bei Hitze und wirklich großem Wetter und irgendwie vielen Bedürfnissen so viele Menschen auf engem Raum zusammen sind und es dann Testosteron zusammenkommen und dass es dann wirklich funktioniert. Wir haben überlegt, es gibt es eigentlich vergleichsweise nicht. Es gibt vielleicht mal Volksfeste, so ähnlich, aber auch da kommen Leute von einem Vorzeichen zusammen, was ein ganz anderes ist und wo auch Alkohol eine Rolle spielt. Das ist ja in Bädern eigentlich auch nicht das Problem, oder?
Nein, das ist eigentlich kein großes Thema. Die besondere Herausforderung von Freibädern allgemein, aber eben auch ihre große Verlockung ist ja, es kommen viele Menschen zusammen. Und das macht das Freibad ja auch aus. Ne? Nirgendwo kann man Menschen besser beobachten als im Freibad.
Das stimmt.
Also
ja,
das muss man einfach sehen. Ich rede jetzt nicht von Spannertum, sondern von den ganzen Gewohnheiten oder Angewohnheiten, die Menschen halt haben. Es ist schreiend komisch, einen Tag im Freibad zu verbringen, wenn es voll ist. Weil man wahnsinnig viel beobachten kann und das gar nicht alles aufschreiben kann, wenn man wieder nach Hause kommen ist, weil man da schon wieder die Hälfte vergessen hat. Das ist das Tolle daran. Das Risiko oder beziehungsweise die Herausforderung ist allerdings auch, wo viele Menschen sind, ist auch ein gewisser Stressfaktor und heutzutage gerät man schnell in eine Auseinandersetzung, nur weil ein Kind über eine Decke gelaufen ist oder weil man in einem Freibad von einer Wasserpistole getroffen worden ist. Das ist nicht schön, aber man sollte in einem vollen Freibad durchaus damit rechnen, dass ein Kind mit einer Wasserpistole schießt und das dann vielleicht nicht nur seinen Bruder trifft, sondern vielleicht den Sitznachbarn auf der Decke nebenan, der eigentlich ein Buch lesen will. Damit muss man rechnen.
Das stimmt. Absolut. Aber ich frage mich trotzdem noch mal ganz kurz, warum das eigentlich so ist. Und ich finde es ja auch ganz toll, dass Berlin sich so viele Bäder leistet. Also wir haben in irgendeiner der vorherigen Folgen mal darüber geredet, über dieses auch noch mal so in den 60er, 70er Jahren, wo ja in Westdeutschland und auch in der DDR viele Bäder entstanden sind. Und dann wurden die alle irgendwann abgebaut, weil sich die Kommunen das nicht leisten konnten, weil sie irgendwie nicht bedacht hatten, dass man das ja auch sanieren muss und dass alles eben Geld kostet. Aber Berlin leistet sich das.
Na, Berlin hat sich das auch deswegen geleistet, weil West-Berlin eben eingemauert war. Und für die West-Berliner brauchte es hinreichend Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und deswegen haben wir in Berlin so viele tolle Sommerbäder immer noch erhalten. Und die haben natürlich auch über Generationen sich einen Ruf oder eine Daseinsberechtigung jenseits des Sports erworben und völlig zu Recht, weil hier haben ganze Familiengenerationen ihre Sommer verbracht. Das darf man einfach nicht vergessen. Und das zeichnet das besonders aus. Und wenn Sie natürlich dann eine Infrastruktur haben, die den Menschen ans Herz gewachsen ist und zu Recht ans Herz gewachsen ist, dann wollen Sie sie natürlich auch erhalten. Und deswegen bricht auch völlig verständlicherweise jedes Mal ein Volkssturm los, wenn man auf die Idee kommt, ein Bad soll womöglich geschlossen werden. Oder kann nicht mehr betrieben werden, weil es...
Ganz zu Recht.
Ne? So ist das. Aber jetzt verstehe ich auch, warum im Ostteil Berlins nur nicht Pankow ist. Völlig
ja,
klar, erstens, da kann ich auf die Seen ausweichen.
Genau, die Ostberliner konnten ja raus. Und die andere Wahrheit ist allerdings auch, dass Ostberlin oder die DDR nicht ganz so materiell gut ausgestattet war, sodass man zum Beispiel in Sommerbäder so gut wie nicht investiert hat, außer das Sommerbad Pankow oder das Sommerbad Buhlheide oder das Kindersommerbad Montbijou, das sind sie ja, die drei. Und das Kinderbad Platsch ist viel später noch entstanden. Aber die Notwendigkeit hat man einfach gar nicht gesehen. Und da man die Bauindustrie in der DDR und in Ostberlin für andere wichtige Aufgaben dringend brauchte, standen Bäder nicht ganz oben auf der Investitionsliste in der DDR und in Ostberlin.
Trotzdem da auch interessante Worte. Aber ich würde noch mal ganz kurz hier aus Insulana zurückkommen und auf die Luft- und Lichtbewegung und das Miteinander von kulturellen Dingen. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es ist ja nicht nur das Planetarium jetzt hier direkt am Insulaner, sondern es gibt seit der letzten Saison, ne, seit dem letzten Sommer, gibt es hier auch ein Theater direkt am Schwimmbad. Aber haben die irgendwas miteinander zu tun? Darf man ins Theater und danach vielleicht noch schwimmen?
Nachtschwimmen, Vollmondschwimmen oder sowas?
An diesem Synergieeffekt arbeiten wir jetzt. Also am 8. Juli gibt es zum Beispiel die erste lange Nacht des Insulaners. Das heißt, man kann dann abends hier schwimmen, man kann ins Theater und man kann in die Archenholz-Sternwarte. Das wird eine sicher richtig tolle Sache. Und mit unseren Partnerinnen und Partnern wollen wir da hier am Insulaner eben an etwas erinnern, was auch an die Geschichte der Freiluftbewegung oder des Open-Air-Schwimmens in Deutschland erinnert. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Deutschland die Volksparkbewegung. Das heißt, die Städte, Gartenplaner haben sich Gedanken darüber gemacht, wie schaffen wir gesunde Lebensverhältnisse für die Menschen in der Stadt. Da kam die Idee des Volksparks auf. Wir haben ja auch in Berlin mehrere davon. Und zum Volkspark gehörte dann auch immer eine Abkühlungsmöglichkeit. Also Baden, Planschen, ein Schwimmbad. Und das haben wir hier. Das haben wir hier im Insulaner. Hier haben die in den 50er Jahren genau das realisiert, was man sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts überlegt hatte. Und zu dieser Idee wollen wir ein Stück weit zurückkehren und mal gucken, wie groß sind die Synergieeffekte, die wir heben können und wie groß ist das Interesse der Berlinerinnen und Berliner daran.
Toll.
Super.
Ja, das werden wir uns gleich merken. Und was mich auch nochmal interessieren würde, ist, also wir sprachen ja darüber, Sanierung hier. Steht das denn dann irgendwann an? Wird das Bad irgendwann, nachdem wir uns dann nochmal an dieses ganze kulturelle, komplexe gewöhnt haben, dann wieder dicht gemacht, weil saniert werden muss?
Also es muss definitiv was gemacht werden an den Gebäuden, das sieht man auch. Wann das sein wird, da bin ich ein bisschen zurückhaltend mit der Ankündigung, weil wir müssen immer gucken, der Sanierungsbedarf bei den Bädern insgesamt ist riesig. Wir sind ständig mit dem Klingelbeutel im Abgeordnetenhaus unterwegs, müssen mal gucken, wie viel uns da in den nächsten Jahren noch reingesteckt wird, damit wir das dann auch investieren können. Aber es ist ganz klar, die Hallenbäder, eben weil da auch das Schulschwimmen stattfinden kann, haben eine absolute Priorität. Und alles, was wir dann noch machen können, damit der Betrieb in den Sommerbädern weiterlaufen kann, das wird auch gemacht. Aber wann es hier soweit sein kann, das werden wir erst ankündigen, wenn wir auch tatsächlich das Geld dafür haben.
Na klar. Aber was wir wollen, ist ja klar. Wir wollen es immer schön und immer auf.
Das ist auch richtig so. Und übrigens, es gibt auch noch ein wichtiges Thema für die Zukunft. Wir reden ja über Klimaveränderung und dass die Städte eine Klimapolitik verfolgen oder eine Hitzepolitik verfolgen. Und da kriegen Freibäder eine ganz neue Funktion, die sie vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch nicht hatten. Nämlich, wenn die Städte sich weiter aufheizen, wie können die Menschen sich abkühlen und wie kommen sie wieder runter? Und da sind wir in Berlin, glaube ich, relativ gut dran, weil wir so viel davon haben. Aber in anderen Städten wird das sicherlich noch ein Thema. Und ich denke, in Zukunft werden wir auch häufiger nochmal wieder über Freibäder reden im Neubau.
Dass wir eine neue Welle des Freibadbaus oder des Schwimmbadbaus kommt, vor allem draußen, weil wir diese Abkühlung brauchen. Ach, das ist ja auch interessant. Ja, das stimmt. Schon, ne? Also leuchtet ein. Und wann waren Sie das letzte Mal hier schwimmen, Herr Ollig?
Genau. Jetzt verrate ich was, ich war ja noch nie schwimmen.
Was?
Ja.
Super, sollten Sie mal.
Ich war in diesem Bad schon häufig, aber ich war tatsächlich in diesem Becken noch nie schwimmen.
Und wohin? Prinzenbad wahrscheinlich, so deins, dein Heimbad?
Aktuell im Sommerbad Neukölln, im Columbia-Bad.
Ah, guck an.
Mhm. Ich habe durch die Doktorarbeit mich ja mit Architektur beschäftigt und habe dann die architektonische Qualität des Sommerbads Neukölln neu für mich entdeckt. Ach. Und finde, das ist, ohne natürlich irgendeines anderer unserer schönen Sommerbäder schlecht zu reden, eines der schönsten, das wir haben. Mhm. Und deswegen freut es mich auch, wenn wir auch darüber sprechen, was für eine tolle Perle das eigentlich ist, das Sommerbad Neukölln. Reinste 50er Jahre Architektur, aber überformt durch eine neue Erweiterung in den 90er Jahren. Und das ist den Architekten damals in den 90er Jahren sehr, sehr gut gelungen. Und sie haben auch so eine Helikopter-Idee, das kann man nicht sehen, wenn man im Bad selber drin steht, aber sie haben die Gebäude so angelegt, dass das vom Grundriss und von den Anlagen her ein Flugzeug ergibt.
Ach,
weil
echt,
ja direkt das daneben der ehemalige Flughafen Tempelhof ist.
Das kann man nur sehen, wenn man als Drohne drüber fliegt.
Genau.
Oder als Amsel, dann kannst du es auch sehen.
Aber, ja, stimmt.
Aber das ist ja, ich finde ja das Sommerbad Neukölln super auch. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und das Auge schwimmt offenbar auch mit. Aber ich fand es vor allem super, weil da eben auch morgens noch viel Platz ist. Also im Prinzenbad ist es morgens relativ voll, klar. Und so, und in Neukölln ist es eigentlich immer ganz schön. Also was wir festgestellt haben, wenn man da drin schwimmt und die Sonne schon scheint, dann schwimmt man von der Sonne in den Schatten durch diesen großen Sprungturm.
Das stimmt.
Mag die Zeiten begünstigen, wenn man schnell aus dem Schatten wieder rausschwommt, aber daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Ist das auch aufgefallen?
Das ist absolut so, ja, genau. Und das Besondere ist, die Ausrichtung, die das Becken und der Sprungturm in Neukölln hat, ist heutzutage so nicht mehr statthaft, weil das geht Richtung Süden. Also das heißt, der Sprungturm ist schon seit ewigen Zeiten überhaupt gar nicht wettkampfgerecht, weil die Springerinnen und Springer, wenn sie da oben stehen, gucken ständig ins Sonnenlicht und werden dadurch geblendet. Also es geht alles gar nicht. Also heutzutage müsste man den Sprungturm auf jeden Fall anders ausrichten. Lange Rede, kurzer Sinn, fürs Gebäude oder für das Badefreuden ist das völlig in Ordnung, aber das ist die Besonderheit daran. Und man schwimmt dann auch immer, man guckt dann auch immer gerne, wenn man so um die Mittagszeit schwimmt, auch direkt in die Sonne rein. Okay. Ich finde das ja toll, ne? Aber ist gewöhnungsbedürftig. Und im Vergleich zum Prinzenbad in Sonnenbad Kreuzberg ist das Wasser in Neukölln auch immer ein paar Grad frischer. Weil die Kolleginnen und Kollegen in Neukölln nicht über diese tolle Solarabsorberanlage verfügen, wie sie im Sommerbad Kreuzberg vorhanden ist, die zusätzlich Solarenergie nutzt, damit das Wasser etwas wärmer ist.
Ah, aber hier ist es auch ein bisschen frischer, habe ich das Gefühl.
Hier gibt es auch keine Absorber.
Genau, und es ist hier auch so. Und ich würde trotzdem noch mal gerne empfehlen wollen, auch hier im Solana mal schwimmen zu gehen, weil auch wenn das hier auch ein Edelstahlbecken ist und man ja denken könnte, ja, Edelstahlbecken ist doch völlig egal, 50 Meter. Es ist der Lichteinfall, das Glitzernde, das was ist, ist trotzdem in jedem Bad noch mal anders.
Edelstahlbecken ist nicht gleich Edelstahlbecken. Da kommt es schon auf die Qualität des Edelstahls an und auch auf den Hersteller. Hier haben wir zum Beispiel ein Edelstahlbecken, das ist schon ein bisschen älter. Das in Sommerbad Kreuzberg zum Beispiel ist ein ganz neues. Und es ist tatsächlich so, dass, richtig beschrieben, ne? Lichteinfall, Absorption des Sonnenlichts ist ganz anders. Also man hat eine ganz andere Anmutung im unterschiedlichen Edelstahlbecken. Aber wem erzähle ich das? Hier sitzen ja zwei Expertinnen, die wissen das bestimmt.
Ja, aber die zuhören, wissen das vielleicht nicht so und wussten gar nicht, ach, das ist doch was anderes. Ja.
Ich habe es nur gespürt, aber nicht gewusst. Und das auch Olympiastadion ist wieder ganz anders als Edelstahlbecken.
Das stimmt. Ne?
Das ist auch relativ neu, stimmt.
Ja, ja. Auf jeden Fall super, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns das alles erklärt haben. Also ich habe unwahrscheinlich viel Erkenntnisgewinn in diesen letzten 30 Minuten ungefähr gehabt. Und ich hoffe, alle, die uns zuhören, auch. Das nächste Mal sind wir nicht im Edelstahlbecken und auch sonst nicht in einem Gefließten. Ganz im Gegenteil.
Wir sind im Strandbad Plötzensee. Und da wollen wir rausfinden, was es mit diesen Startblöcken und dieser 50-Meter-Bahn auf sich hat, die es in dem See gibt. Ob die noch betrieben wird. Und wir wollten da auch Probeschwimmen.
Wir wollten auf dieser Bahn Probeschwimmen. Ganz genau. Das müssen wir diesmal auch hinkriegen. Und dann auch darüber reden, über die Geschichte des Bades. Und da sind sie ja raus, weil das ist ja eben quasi verpachtet von den Berliner Bäderbetrieben und hat einen eigenen Betreiber. Und der wird uns auch Rede und Antwort stehen.
Genau. Gut. Danke, Matthias.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Olef. Und tschüss, Ute.
Tschüss, Martina.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.